Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Depression ist eine Volkskrankheit. Eine Volkskrankheit, über die man ganz offensichtlich nicht gerne spricht. Wie ich bei den Recherchen für meine aktuelle Serie Depression feststellen durfte, ist das Interesse zwar relativ groß, sich mit diesem Thema einmal auseinanderzusetzen und sich auch zu diesem Thema zu äußern, sofern man selbst betroffen ist. Aber es gibt eine gewisse Scheu, die da sagt, ich möchte noch nicht unbedingt mit meinem Thema an die Öffentlichkeit gehen. Ich konnte feststellen, dass von den 6, 7, 8 Personen, die sich jetzt relativ schnell gemeldet hatten, dass sie an dieser Serie aktiv teilhaben möchten, teilnehmen möchten, mitwirken möchten, dass relativ schnell auch ein Großteil dieser Personen wieder abgesagt hat, mit unterschiedlichen Begründungen, die ich auch so akzeptieren muss. Klar, logisch. In der aktuellen Episode, in der zweiten Folge der Serie, spreche ich mit Lina. Auch ihr Name ist geändert. Es ist nicht ihr richtiger Name. Das Bild, was im Episodencover zu sehen ist, ist ein KI-Bild, das nicht der Realität entspricht. Logisch, aber wir haben uns auf dieses Bild geeinigt. Und die Stimme ist dann natürlich ebenfalls noch ein bisschen verändert worden, weil halt auch da der Punkt ist, man möchte zwar gerne über dieses Thema sprechen, das habe ich auch akzeptiert, toll, mutig, aber man möchte halt nicht mit dem eigenen Namen dazu stehen. So ist es halt und deswegen also heute ein Gespräch mit Lina über ihren Weg, ihre Erfahrung in der Depression. Was ist passiert, wie ist sie hineingekommen, wie hat sie es gepackt, wieder rauszukommen und was empfiehlt sie jedem, der davon letztendlich betroffen ist. Ihre Geschichte nun in der nachfolgenden Episode. Und eine große Bitte von mir, nicht vergessen, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn euch der Walkman-Podcast mit all seinen Themen gefällt, dann sagt es euren Freunden, teilt ihn, liked ihn, abonniert ihn auf dem Kanal eurer Wahl, auf YouTube, Apple, Spotify, Deezer und so weiter und so fort. Das hilft mir, weil ist ja auch alles eine kostenfreie Leistung von mir, die aber sehr viel Zeit und Hirnschmalz und Kosten verursacht. Und von daher wäre das eine kleine Unterstützung. Herzlichen Dank dafür im Voraus. Und nun hinein in die aktuelle Episode, mein Gespräch mit Lina. Sehr spannend, los geht's.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Lina ist Ergotherapeutin. Der Name ist von der Redaktion geändert und sie hat seit über 20 Jahren Erfahrung mit dem Thema Depressionen. Und zwar in eigener Sache, weil Betroffene und aber auch von ihrem beruflichen Umfeld, von der Tätigkeit her, weil sie halt als Ergotherapeutin häufiger halt mit Menschen zu tun hat, seit vielen, vielen Jahren, die selbst an Depressionen leiden. Ich sage erstmal, hallo Lina, schön, dass du da bist und schön, dass du dich im Gespräch stellst. Das Bild ist für die YouTube-Leute ausgestellt, von daher nur mein Konterfei. Aus gutem Grund, wie gesagt, der Name ist geändert, aber hier geht es ja auch um die Sache, um das Thema und von daher erstmal die Frage, wie bist du denn zum Thema Depression gekommen? Eher zuerst über deine Tätigkeit als Ergotherapeutin oder weil du selbst davon betroffen warst und dich das auf einmal dann direkt, ja, ich sag mal, erwischt hat?
Ja, Ralf, schön, dass ich hier sein darf. Erstmal vielen lieben Dank. Ich hatte mit Depressionen zu tun, zuerst persönlich und später dann auch beruflich, wobei das eine mir auch bei dem anderen gut in die Karten gespielt hat, sag ich mal. Ja, meine Geschichte beginnt wie bei ganz vielen in meiner Kindheit mit verschiedenen Trauma, die ich durchlebt habe. Das fing ganz, ganz früh bei mir an mit dem Tod meiner Mutter, die eben aus Krankheitsgründen sehr jung, sehr früh verstorben ist, da war ich noch ein kleines Baby Und mein Vater hat mich eben bei meinen Großeltern mütterlicherseits gelassen, die mich daraufhin großgezogen haben. Und das sind für mich bis heute eigentlich ja wie meine Eltern, aber zum besseren Verständnis, damit wir nicht durcheinander kommen, werde ich trotzdem, denke ich, von meinen Großeltern sprechen. Genau. Bei denen bin ich dann also groß geworden. Die haben mich dann auch adoptiert, also war das alles auch rechtlich gedeckelt. Und ja, der Tod meiner Mutter liegt natürlich so weit zurück, da war ich noch so klein, daran kann ich mich natürlich nicht erinnern. Ganz klar, da war ich ja noch ein Baby. Aber es war vielmehr der Umgang damit, der Umgang meiner restlichen Familie mit dem Tod meiner Mutter, der mir das Ganze so ein bisschen schwierig gemacht hat. Dazu komme ich dann gleich nochmal, inwiefern. Und das zweite Kindheitstrauma, das folgte nicht lange danach, das war dann der Tod meines Uropas. Da war ich schon 6 Jahre alt und bei dem Tod meines Uropas war ich auch anwesend. Habe natürlich nicht verstanden, was da passiert. Es hat auch niemand was zu mir gesagt oder mir irgendwas erklärt. Und ich habe heute noch ganz, ganz lebendig vor meinem geistigen Auge, wie mein toter, verstorbener Uropa eben an mir vorbeigetragen wurde von den Sanitätern. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Oma mir dann eben die Hand so von hinten auf die Brust gelegt hat und mich festgehalten hat und wie sie meinen Uropa an mir vorbeigetragen haben. Das hat sich, ja, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt förmlich und
Ich,
ist da auch,
darf ich kurz unterbrechen? Wie war das damals? War das jetzt von der Familie so? Irgendwo, die ganze Familie hat zusammengelebt und dann kam diese Geschichte mit dem Tod vom Urgroßvater. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, das kenne ich jetzt so nicht, weil bei uns, wir haben halt als Familie, sag mal, größtenteils getrennt gelebt. Die eine Familie dort, die andere da, Großeltern hier und so weiter und so fort. Da war so diese Enge, diese Nähe war so jetzt nicht gegeben.
Also mein Uropa ist der Vater meiner Oma gewesen und er hat eben bei uns hier zu Hause gelebt. Er war dann halt pflegebedürftig und meine Oma hat sich um ihn gekümmert. Er hatte hier sein eigenes Zimmer. Und hat ihn eben gepflegt und auch ich und meine Cousine, wir haben ihn gefüttert. Daran kann ich mich noch erinnern mit so Babybrei oder Hipgläschen oder was es damals war. Genau, und wir haben ihn eben ja hier zu Hause versorgt und haben dann eben zusammengelebt. Ja. Genau.
Gut, das war jetzt also Trauma Nummer zwei. Also es
Das war Trauma Nummer zwei
addiert
innerhalb
sich
von
alles so ein
6 Jahren
bisschen.
meiner Kindheit. Genau, das addiert sich so ein bisschen. Ja, und insgesamt würde ich meine Kindheit trotzdem als recht schön betrachten. Also meine Großeltern haben versucht, mir alles zu ermöglichen, haben ihr Bestes gegeben, aber trotzdem hat man einfach gemerkt, dass da ja, dass das einfach zwei verschiedene Generationen sind. Ne? Die Großeltern ziehen ja normalerweise nicht die Kinder groß. Und es gab natürlich viele Generationskonflikte, vor allem dann später in meiner Jugendzeit. Und wie gesagt, auch der Umgang mit dem Tod meiner Mutter, das war alles, ja, war alles nicht so, wie man sich das wünscht. Es wurde sehr wenig darüber gesprochen, mir wurde sehr wenig darüber erklärt. Meine Mutter wurde so ein bisschen als Heilige, ja, als fast schon unerreichbares Heiligenbild auf ein Podest gestellt. Und mein Vater, der wurde, zu dem ich ja gar keinen Kontakt hatte, der wurde so ein bisschen verteufelt und schlecht geredet. Wenn ich mal frech war, kam dann der Spruch, ja, das sind die Gene von deinem Vater und solche Sachen. Also alles, was eine kindliche Seele sehr, sehr verletzt. Wie gesagt, meine Großeltern haben sich die größte Mühe gegeben, aber es gab halt auch viele, viele negative Seiten in der Erziehung meiner Großeltern, eben wie solche Sprüche, die mich dann doch sehr, ja, emotional abgewertet und verletzt haben.
Würdest du mir da recht geben, dass man das früher vielleicht auch ein bisschen anders gesehen hat, dass man da so diese Auswirkungen von solchen Sprüchen, von solchen Verhalten gar nicht so für voll genommen hat oder gar nicht gesehen hat, was das für Konsequenzen haben kann beim Kind?
Absolut, absolut. Das sagt meine Oma sogar heute noch. Also meine Großeltern sind mittlerweile Mitte 80 und über 90, sind beide noch am Leben. Und das sagen die heute noch. Das war damals nicht so, das hat man nicht so gesehen. Oder auch wenn ich mal eine Backpfeife bekommen habe, was ab und an mal passiert ist. Ach ja, das war doch nicht so schlimm, ne? So. Und ich habe das für mich aber als sehr schlimm wahrgenommen, weil ich ein sehr sensibles Kind war von Anfang an, vielleicht auch durch diese Trauma. Ich weiß es ja nicht, wie ich ansonsten geworden wäre ohne das. Und auch diese, ne, diese Sprüche, das sind die Gene von deinem Vater oder na, sowas, das
Oh.
ist ja sehr abwertend, das ist ja sehr, das tut mir bis heute weh, wenn ich das höre, ne?
Gut, wann kam denn der Punkt, an dem du gemerkt hast, hier ist wirklich ein Gebiet, auf dem ich selbst mal Hilfe brauche? Wann kam das denn? Das war
Also
ja
in
deutlich
dem,
später, ne?
genau, das war ein bisschen später. Also vielleicht noch kurz zu der Kindheit. Ich hatte dann immer Albträume auch von sterbenden Menschen, von Familienmitgliedern, die sterben. Das war, ja, das war auch sehr prägsam für mich. Und dagegen haben meine Großeltern zum Beispiel auch nichts unternommen, als ich denen davon erzählt habe. Die dachten, na ja, das verwächst sich einfach irgendwie wieder, ne? Das geht schon von alleine wieder weg. Also das wurde alles hier so von meinen Großeltern hier auf dem Land, das wurde nicht so ernst genommen, ne? Und richtig gemerkt habe ich, dass mit mir etwas ja nicht stimmt, in Anführungszeichen. Das war ja, so am Anfang der Pubertät mit 13, 14, 15 spätestens war das klar, dass es mir nicht gut geht. Als ich dann eben ja immer mehr hinterfragt habe, immer mehr Fragen gestellt habe zu meinen Eltern, warum mein Vater nicht da ist, warum meine Mutter gestorben ist, was da passiert ist genau. Und ja, da war eben wieder sehr prägsam der schlechte Umgang meiner Großeltern mit dem Thema, die darüber gar nicht so richtig reden wollten. Ne, und wenn darüber geredet wurde, dann war, wie gesagt, meine Mutter eben die Heilige und mein Vater, der war der Teufel und ja, irgendwo dazwischen war ich.
Wenn du im
Und
Hintergrund was schnarchen oder stöhnen hörst, das ist mein Hund, der macht hier gerade relativ lautstark Siesta. Also für den Fall der Fälle.
alles
Okay.
klar. Ja.
Gut.
Ja,
Wann
mir
hast
ging's.
du dich erstmal damit befasst? Kam das dann auch über deine Ausbildung zu Ergotherapeutin oder als du deine ersten, sag mal, Klienten, wie sagt man, Klienten, Kunden, Patienten irgendwas hattest? Wie kam das, dass du dir auch mal über deine Rolle oder deine Situation Gedanken gemacht hast?
Das kam viel früher. Ich hatte eine gute Freundin in meiner Jugendzeit, der es psychisch auch nicht gut ging aufgrund ihres schwierigen Elternhauses. Und wir hatten eine ganz liebe Schulpsychologin bei uns an der Schule. Und ich habe dann Kontakt mit dieser Schulpsychologin aufgenommen. Und habe da sozusagen meine Freundin hin vermittelt, weil ich einfach gemerkt habe, es geht ihr überhaupt nicht gut. Und irgendwie muss sie mal mit jemandem darüber sprechen, weil sie sich mir eben auch gar nicht mehr geöffnet hat. Und dann hat sie Kontakt zu dieser Schulpsychologin aufgenommen. Und als sie dann da so hingegangen ist, habe ich bei mir gemerkt, ich war zu dem Zeitpunkt, boah, wie alt war ich da? 15, 16, glaube ich. Und da habe ich schon gemerkt, mir geht's nicht gut. Ne? Da war ich schon sehr viel am Computer, habe mich so in eine digitale Welt geflüchtet, habe viel geweint, habe immer mehr Schwierigkeiten mit Freundschaften auch bekommen. Als ich das andere Geschlecht dann für mich entdeckt habe, war das dann auch immer alles sehr kompliziert und mit viel Drama und schwierig. Und ja, und habe dann eben auch gemerkt, okay, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn ich zu dieser Schulpsychologin auch mal Kontakt aufnehmen würde. Und habe ihr dann, ich weiß noch, ich glaube, das war ein Brief, den ich ihr geschrieben habe, habe ich, glaube ich, so unter der Tür durchgeschoben, weil ich mich nicht getraut habe, persönlich zu ihr zu gehen. Und dann hat sie mich zu sich eingeladen ins Büro dort in der Schule. Und dann war klar, okay, bei mir ist da eben auch ganz viel im Argen und wir sollten mal darüber sprechen. Und kleiner Spoiler vorweg, unsere Schulpsychologin, die wurde dann für die nächsten 10 Jahre meine Therapeutin.
Du warst wie alt?
Ich war, als ich meine Freundin hingeschickt habe, war ich ungefähr 16. Als ich dann selbst zu der Schulpsychologin gegangen bin, war ich ungefähr 17.
Und nun 10 Jahre obendrauf, heißt also, ihr habt dann auch privaten Kontakt gehabt oder der ist geblieben? Oder war sie dann, die hat von außerhalb, wie aus der Praxis heraus, die Schule betreut? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder war das eine
Sie
Lehrerin, die
ist
das
ja,
nebenbei gemacht hat?
nee, sie hatte eine eigene Praxis. Sie war also Psychologin, ausgebildete Psychologin und hat zusätzlich zu ihrer Praxis aber dort an der Schule auch diese, ja, diese Stunden angeboten. Genau.
Okay. Gut. Du hast die Schule beendet. Du hast
Ich habe
dann
die Sch
irgendwann angefangen mit mit deiner Ausbildung oder hast du ein Studium zwischendrin gemacht? Weiß ich jetzt
hm.
nicht.
Ich habe ein Studium zwischendrin gemacht, aber so einfach war das dann auch nicht. Nochmal kurz zurück zur Schulzeit vielleicht. Also ich habe mich in der Schule auch überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich wurde dann auch irgendwann gemobbt, eben weil ich irgendwie, ich sag mal, anders war. Und ich kann im Nachhinein gar nicht mehr so erklären, inwiefern ich anders war. Aber ich habe mich einfach sehr zurückgezogen. Ich habe für ein Mädchen sehr viel Computer gespielt, was ja für ein Mädchen zur damaligen Zeit noch irgendwie so ein bisschen komisch war. Habe immer weniger Freunde gehabt, war sehr kontrollsüchtig, sehr eifersüchtig auch, habe immer gedacht, die anderen reden über mich, lachen über mich und so. Also habe ein sehr, sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein gehabt, war zu Hause komplett eingeigelt. Ich hatte ja niemanden aus meiner Familie, mit dem ich irgendwie sprechen konnte, weil eben meine Großeltern den Umgang mit all diesen Themen so ein bisschen verweigert haben und das nicht wahrhaben wollten. Und dann war ich eben so komplett für mich, wurde in der Schule gemobbt, hatte zu Hause niemanden, habe mich dann so ein bisschen, wie gesagt, in die digitale Welt geflüchtet, habe auch viel Alkohol getrunken zu der Zeit, um das so ein bisschen zu kompensieren, dass ich mit meinen Gefühlen nicht umgehen konnte. Und viel, viel, viel später, Jahre später, habe ich dann in der Therapie die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung zusätzlich zu der Depression gestellt bekommen. Ne? Das war dann aber viel später.
Und darf ich
Und
ganz kurz, darf ich ganz kurz
ja.
mit einhaken? Ich habe ja im Vorfeld zu dieser Aufnahme in meinen sozialen Medien oder über die Medien, in denen ich zugange bin, auch nachgefragt zu drei unterschiedlichen Themen.
Genau.
Und zwar einmal zum Thema Depression, zum Thema Borderline und zum Thema Alkohol, aber beziehungsweise nicht Alkohol oder Alkoholmissbrauch, sondern eigentlich, wie kommt man als Normalsterblicher, ob jetzt schon ein Fall für anonyme Alkoholiker oder einfach nur, weil man sagt, man wehrt sich gegen den permanenten Gebrauch von Alkohol im Alltag, diese gesellschaftliche, sag mal, schon fast Verpflichtung. Man ist ja fast
Ja.
verpflichtet bei öffentlichen Anlässen oder bei gesellschaftlichen Zusammenkünften, immer Alkohol zu trinken, ab einem gewissen Alter, weil wenn du kein Alkohol
Genau.
trinkst, dann wirst du ja irgendwie schon so ein bisschen schäl
Bist schon
angeguckt.
komisch angeguckt,
Dann wirst du
ja.
komisch angeguckt, genau. Und da war jetzt
Genau.
meine Überlegung, in Amerika gibt es das, hier in Deutschland noch nicht, dass es halt, dass sich Gruppen bilden, auch unter einem gewissen Stichwort, one year, no beer, ein Jahr lang kein Bier. Und dass man dann einfach sagt, okay, ich wehre mich jetzt dagegen und ich trinke jetzt mal über einen längeren Zeitraum, möglichst halt mindestens ein Jahr, keinen Alkohol und guck halt, wie komme ich damit klar? Was verändert sich bei mir und so weiter? Und dann kommt ja witzigerweise eine Geschichte raus, dass ich jetzt mehrere Personen kennengelernt habe, die Depressionen haben und dann gibt es das oft auch in der Kombination mit Borderline und Alkoholmissbrauch. Und das hat
Genau.
mich dann schon ein bisschen überrascht. Ich kann jetzt natürlich nicht eine Mammutsendung machen, 4 Stunden 50, um alles
Ja.
entsprechend abzuhaken. Das werden wir schon ein bisschen gliedern müssen.
Ja.
Aber die Kombination Depression im Vorfeld oder im Hauptpunkt und dann ergänzt durch Borderline, wobei Borderline natürlich noch eine ganz andere heftige
Ja.
Baustelle ist.
Ja.
Und Alkohol ist ja eh ein Thema, was sehr viele Facetten hat und sehr umfangreich ist. Also
Genau.
nur jetzt in dem Punkt kurz die Ergänzung. Oftmals sind diese drei Punkte ja gekoppelt. Ne?
Genau, und verschiedene Trauma aus der Kindheit können ja auch verschiedene Folgen zur Ursache haben. Es muss ja nicht nur eine Depression sein. Es kann ja auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung sein. Es kann auch, es gibt ja zig Persönlichkeitsstörungen, ne? Es kann auch irgendeine andere Persönlichkeitsstörung sein. Es kann Alkoholmissbrauch sein. Das kann ja unterschiedliche Folgen dann entsprechend haben. Und bei mir war es eben die Depression, die bei mir vor allem im Vordergrund stand, die Borderline-Persönlichkeitsstörung und halt so, ja, nebenbei, sag ich mal, der Alkohol, nicht wirklich Missbrauch, aber Alkohol war für mich dann halt einfach so ein, ja, so ein Mittel, um irgendwie meine Gefühle zu übertünchen.
Ich möchte nur einmal ganz kurz noch einwenden für
Ja.
diejenigen, die das Thema Borderline noch nicht kennen. Ich lese einfach mal ganz kurz die Definition von Wikipedia durch. Borderline gleich Persönlichkeitsstörung. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs ist eine psychische Erkrankung. typisch für sie sind. Impulsivität, instabile, aber intensive zwischenmenschliche Beziehungen, rasche Stimmungswechsel und ein schwankendes Selbstbild aufgrund von gestörter Selbstwahrnehmung. Das wollte ich nur ganz kurz mit einschieben, dass auch dann diejenigen, die den Begriff jetzt das erste Mal hören, sich vorstellen können, ungefähr vorstellen können, was denn mit Borderline alles einhergeht.
Und ganz charakteristisch für Borderline ist eben auch diese Angst vor dem Verlassenwerden. Ob diese Angst jetzt berechtigt oder nicht berechtigt ist, aber ein Mensch mit Borderline-Persönlichkeitsstörung hat permanent Angst, verlassen zu werden und sabotiert aufgrund dessen die Beziehung, die er führt, sei es freundschaftlicher Natur oder romantischer Natur, weil er eben tief innen dran glaubt, der verlässt mich sowieso, diese Beziehung hält sowieso nicht. Und aufgrund dessen sabotiert der Borderliner, sage ich jetzt einfach mal, seine Beziehung, obwohl er das eigentlich gar nicht wirklich will. Ne? Also es ist so ein bisschen paradox, es ist ja eine Persönlichkeitsstörung. Es ist ja nicht wirklich leicht zu durchblicken, sage ich mal.
Gut.
Und bei mir in meiner Jugendzeit war das eben auch so, dass ich sehr intensive, aber auch sehr wechselhafte, dramatische Beziehungen geführt habe, die für beide Seiten nicht schön waren. Und ich glaube, viele haben mich auch in dieser Zeit als manipulativ wahrgenommen, als gemein, bösartig vielleicht auch so ein bisschen, obwohl ich das gar nicht sein wollte. Das ist ja das Verzwickte an der Geschichte. Das habe ich vor einiger Zeit auch mal bei Facebook oder anderen sozialen Medien gelesen, dass viele Borderliner als etwas Böses wahrnehmen, als böse Menschen, die andere manipulieren und missbrauchen und benutzen und dann wieder fallen lassen. Und das ist halt, das ist nicht so die ganze Wahrheit. Ich verstehe, dass das so rüberkommen kann nach außen hin, aber das ist eben nicht, wie man selbst als Mensch mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sein möchte oder innen drin auch ist. Es ist ja eine Störung, wie gesagt.
Du, wie war bei dir jetzt die Entwicklung? Das, die Depression kam zuerst, du warst dann auch bei einer Fachfrau, die dir da ein bisschen geholfen hat über die ganzen Jahre, dass du damit umgehen kannst. Wann bist du denn darüber bewusst geworden, dass da zum Beispiel auch das Borderline mit dranhängt und der Alkohol? War das dann irgendwann so im Zuge dieser Therapie bei dieser Frau eine Erkenntnis, die dann zustande kam? Oder war das dann auch so eine gewisse Selbsterkenntnis? Kam das über deine Ausbildung? Wie hast du denn den Weg aus dieser ganzen Geschichte gefunden? Wie konntest du denn damit oder lernen, damit umzugehen?
Ja, das ist gleich vorweg, das ist ein langer, steiniger Weg für mich gewesen und auch für viele, die ich dann auch später als Therapeutin behandelt habe.
Dein Umfeld auch wahrscheinlich?
In meinem Umfeld, ja, auch teilweise, aber mehr bei mir selbst und im Beruf habe ich das dann erlebt. Genau. Und ich hatte ja, wie du gerade schon gesagt hast, dann diese Therapeutin als langjährige Weggefährtin sozusagen, die so der erste Ankerpunkt war, um für mich zu erkennen, dass ich überhaupt eine Depression habe. Das mit Borderline, das kam da noch gar nicht zur Sprache. Das war wirklich erstmal die Depression, die im Vordergrund stand. Und so ein bisschen diese Biografiearbeit, ne, meine schwierige Biografie, meine Kindheitstraumata so ein bisschen aufzuarbeiten, da stand eben die Depression sehr im Vordergrund. Und der Alkohol, wie gesagt, war ja bei mir, in meinem Falle sowieso nur in Anführungszeichen begleitend, ja. Und durch diese Therapeutin habe ich dann eben erfahren, was Depression bedeutet, wodurch das ausgelöst wurde bei mir in dem Fall. Und meine Therapeutin, die ist ein ganz, ganz toller Mensch. Sie war so der erste Mensch seit Jahren, der so an mich geglaubt hat. Ja, sie hat mir auch gesagt, dass sie stolz ist auf mich, als ich dann mein Abitur geschafft hatte. Von meinen Großeltern habe ich nur gehört, naja, das schaffst du eh nicht. Und diese Therapeutin war eben so der erste Mensch, der wirklich an mich geglaubt hat und mir das auch gezeigt hat und gesagt hat, ne? Und dafür bin ich ihr heute noch dankbar und habe ihr tatsächlich auch irgendwann mal einen Dankesbrief geschrieben, über den sie sich sehr gefreut hat und bedankt hat, weil sie einfach wirklich der Mensch war, der mich da gerettet hat, ne? Der mich auch so ein bisschen von aufkommenden Suizidgedanken und so tatsächlich abgebracht hat. Und das war ganz, ganz wichtig für mich, dieser Person zu begegnen. Und ich habe Ich habe dann nach der Schule ein Studium angefangen und dieses Studium dann aber abgebrochen, weil ich zu der Zeit noch unfassbar unselbstständig war. Meine Großeltern haben mich nämlich auf der einen Seite sehr, ja, sehr unselbstständig gehalten, sehr überbehütet. Heute würde man dazu Helikoptereltern oder Rasenmähereltern oder, ne, gibt es ja so verschiedene Begriffe, würde man, glaube ich, dazu sagen heute. Und auf der anderen Seite eben, wie gesagt, diese Abwertung. Ne? Also auf der einen Seite Abwertung, auf der anderen Seite diese totale Überbehütung. Und dann habe ich mein Studium eben abgebrochen. Ich habe nämlich sowieso nur Computer gespielt, Alkohol getrunken und mich in so einer Online-Welt bewegt und ja, habe gemerkt, okay,
Darf
das Studium,
ich
das schaffe
fragen, was
ich
das für ein
nicht.
Studium war? Was war das für ein Thema?
Das war ein Lehramtsstudium.
Aber nichts in die Richtung von dem, was du nachher gemacht hast, also Richtung Ergotherapie.
Genau,
Das
es war was vollkommen anderes erstmal, genau.
sag jetzt aber
Ja.
nicht BWL, oder?
Nein, nein, nein. Es war Lehramtsstudium,
Okay.
Gymnasiallehramt, genau. Und
Okay.
dann habe ich das eben abgebrochen und stand dann erstmal wieder da. Also ich war schon mal froh, dass die Schule rum war, weil die Schulzeit war für mich ganz grausam. Da hatte ich gar keine Freunde, da wurde ich gemobbt. Das war für mich die schlimmste Zeit so in meinem ganzen Leben. Dann das abgebrochene Studium, so, und dann hing ich erstmal wieder in der Luft. Und dann hatte ich eben, wie gesagt, zum Glück diese tolle Therapeutin, die dann gesagt hat: Mensch, du bist doch eigentlich auch sehr einfühlsam und durch deine eigene Geschichte kannst du sowas ja auch gut nachvollziehen. Guck dir doch mal die Ergotherapie an. Gesagt, getan. Ich habe dann verschiedene Praktika gemacht, mal im Kindergarten und in der Ergotherapiepraxis. Und in dieser Ergotherapiepraxis dachte ich dann, oh ja, das gefällt mir. Das ist irgendwie mit Menschen zusammenarbeiten und auch meine eigene persönliche Erfahrung da einfließen lassen, das hat mir irgendwie gut gefallen. Und dann habe ich mich an einer Schule für Ergotherapie beworben und wurde dort auch zum Glück genommen. Genau. Aber die Depression war zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht überwunden. Also ich habe auch am Anfang meiner Ausbildung gemerkt, dass so die alten Muster in meinem Kopf, die waren sehr, sehr, sehr gefestigt, dass ich geglaubt habe, ne, ich kann eh nichts. Ich habe ja auch von meinen Großeltern nur gehört, ach, schaffst du eh nicht. Ne? Und
Entschuldigung, das wundert mich jetzt schon so ein bisschen. Auf der einen Seite sind dann die Eltern, die Großeltern doch so Personen, die sich so intensiv um dich kümmern. Auf der anderen
ja.
Seite versuchen sie aber dir klarzumachen, bist du eh nur ein kleines Licht und bleib mal ganz bescheiden und nimm dir nicht zu viel vor. War das jetzt eigentlich so ein Thema von den Großeltern, dass sie vielleicht einfach dich nicht rauslassen wollten in die Welt, um sich
Ja,
vielleicht
ja.
unbewusst dich für immer zu oder möglichst lange zu sichern, dass du bei denen bleibst als das behütete
Ja,
Kind, egal wie erwachsen.
ja. Ich habe in einem goldenen Käfig gelegt, wie man so schön sagt. Ne? Es war der goldene Käfig, in dem ich alles bekommen habe, finanziell. Ich hatte immer die meisten Spielsachen, die meisten Süßigkeiten von all meinen Freunden, aber eben nicht die emotionale Zuwendung, die ich gebraucht hätte. Wobei, es gab schon emotionale Zuwendung, gerade von meiner Oma, aber eben auf der anderen Seite auch diese, ja, diese Abwertung gleichzeitig, weil ich eben auch die Tochter meines Vaters bin und eben leider nicht so sehr das Abbild meiner Mutter geworden bin, wie sich das meine Großeltern gewünscht haben, sondern eben auch viele Charakterzüge von meinem Vater übernommen habe, ohne dass ich von ihm großgezogen wurde, ne? Und das war meinen Großeltern, vor allem meiner Oma, doch sehr ein Dorn im Auge, ne? Dass ich da viele Charakterzüge von meinem Vater hatte, den sie ja überhaupt nicht ausstehen konnte. Und deswegen hat meine Oma bis heute eigentlich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu mir und ich entsprechend auch zu ihr, ne? Weil auf der einen Seite liebe ich sie, sie hat mich großgezogen und auf der anderen Seite hat sie mich natürlich ja, sehr, sehr verletzt emotional, ne? Ja.
Schwieriges Thema, ja.
Ja, sehr, sehr schwierig. Also da könnte man auch Stunden drüber reden und bei meinen Großeltern hätte es da sicherlich auch viel Therapiebedarf gegeben, nach dem Tod der Tochter natürlich auch. Aber damals hat man halt nicht darüber gesprochen. Damals war das halt nicht so, gerade auf dem Land, das war kein Thema.
Das
Ja,
wollte ich
man
gerade
hat.
sagen, auf dem Land, auf dem Dorf
Genau.
jetzt hier, ist natürlich alles noch ein bisschen schwieriger. Da hängt man bei solchen Themen doch schon der der Zeit so ein bisschen zurück, ein paar
Ja,
Jährchen.
wobei heute ist das schon wieder ein bisschen anders. Aber damals eben vor einigen Jahren war das halt noch so, da redet man nicht drüber. Das ist ja, komm, da wird weitergeschafft. Die hatten ein kleines Kind, also mich zu versorgen, ne? Und da wird halt einfach weitergemacht. Und ich glaube schon, dass meine Großeltern mich auch sehr lieben. Die haben mich ja großgezogen wie ihr eigenes Kind, ne? Ich bin ja letztendlich auch die Tochter für die beiden.
Ich frage mal ganz
Und
kurz an deine Großeltern, gibt es noch?
die gibt's noch, ja, genau. Die gibt es
Okay.
noch, mittlerweile Mitte 80 und über 90. Und genau, wir leben auch mittlerweile wieder im selben Haus, interessanterweise, aber in getrennten Wohnungen. Also da,
Okay.
ja, da habe ich schon dann irgendwann die Grenze gezogen. Aber
Okay.
ich hab auch für mich gemerkt, obwohl ich eine sehr ambivalente Beziehung zu meinen Großeltern damals hatte und bis heute habe, konnte ich mich doch nicht so richtig lösen, eben weil ich sehr überbehütet in diesem goldenen Käfig groß wurde. Und ja, mich gar nicht so richtig in der Welt da draußen zurechtgefunden habe, mein Studium abgebrochen habe und so weiter. Ne? Also ich war trotzdem noch ein sehr, bis in meine 20er hinein, bis Ende 20 fast eigentlich, ein sehr, sehr abhängiger Mensch. Und wenn
Gut,
man dies.
dumme Frage, wie
Ja.
hast du denn jetzt auf Dauer die Kurve gekriegt? Kam das so in der Kombination vielleicht mit deinem Beruf und dann über die Therapie oder einfach auch, dass das älter und reifer werden? Wie hast du das denn geschafft? Ich meine,
Eigentlich so,
ganz weg kriegst du es ja
ja.
nie, im Endeffekt wahrscheinlich dann die
Ja.
Depression, die schlummert ja
Ja.
immer irgendwo im Hinterkopf oder im Hintergrund irgendwo noch, aber du weißt ja, wie du damit umgehst und
Genau.
hast das ja gelernt.
Ja, also es ist so ein
Richtig.
bisschen alles von dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen das älter und reifer werden und einfach Sachen rückblickend auch besser verstehen. Das ist natürlich das eine, dieser natürliche Prozess. Auf der anderen Seite auch die Therapie, die ich nach wie vor gemacht habe, dann auch in immer größeren Abständen, je besser es mir auch ging. Und natürlich auch mein Beruf. Und gerade mein Beruf habe ich da so ein bisschen als Knackpunkt für mich empfunden. Ne? Am Anfang der Ausbildung war ich noch sehr, sehr verunsichert und dachte, oh, ob du das schaffst, weiß nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, das liegt mir ja. Und auch meine Mitschüler haben zu dem Zeitpunkt gesagt, ach komm, du schreibst ja eh wieder eine gute Note in der Klausur. Und dann dachte ich so, huch, hä, so denken die über mich? Okay, ist ja schön, gut. Und dann habe ich so nach und nach gemerkt, ja, das ist was ich kann und was ich gerne mache. Und das war, wie gesagt, für mich so der Knackpunkt und was ich auch jedem empfehlen würde, sich etwas zu suchen, was man, ja, worin man gut ist. Denn das habe ich in meinem Beruf zum Beispiel gelernt. Der Mensch fühlt sich wohl, wenn er eine bedeutungsvolle, für ihn bedeutungsvolle Tätigkeit ausüben kann. Ja, sei es jetzt in einem Ehrenamt oder im Beruf oder dass man sich privat irgendeinem Hobby widmet, das man als bedeutungsvoll, als wichtig erachtet. Das war für mich eben mein Beruf damals. Und ich habe gemerkt, ich kann das und das macht mir Spaß. Und genau, bin dann über verschiedene Umwege in meinem Beruf. Ich habe mal in eine Praxis reingeschnuppert, ich habe meine Klinik reingeschnuppert, bin dann eben im Pflegeheim hängen geblieben, wo ich zu Anfang gar nicht hin wollte. Oh Gott, die Alten und die Pflegebedürftigen und alte Leute, mit denen bin ich ja aufgewachsen. Auf gar keinen Fall, ja. Aber ich habe eben durch meine Biografie, durch meine persönliche Erfahrung gemerkt, das ist ein Feld, das kann ich gut, da kann ich gut mit umgehen. Und habe mich dann eben auf psychisch Kranke spezialisiert, also Pflegebedürftige und zusätzlich psychisch kranke Menschen, ein sehr, sehr spezielles Feld. Und dann teilweise auch Thema Sterbebegleitung und so, wo ich ein bisschen reingeschnuppert habe, wo ich einfach gemerkt habe, ja, ich kann damit umgehen, ich kann mit den Angehörigen gut umgehen, ich kann diese psychisch kranken Menschen, ich kann das gut aushalten, was ich vorher so gar nicht gedacht hätte. Ne? Ich habe erst gedacht, ich bin dafür zu empfindlich, ich bin dafür zu empfänglich. Aber gerade meine persönliche Erfahrung hat mir dann im Beruf doch sehr weitergeholfen, habe ich dann gemerkt. Ne? Bis
Also
nach ein paar.
da muss ich ganz ehrlich sagen, da ziehe ich den Hut vor. Es gibt ja, du hast das ja vielleicht mitbekommen, ich habe ja in den letzten Jahren so mehrere Praktikas gemacht bei unterschiedlichen Firmen, Dienstleistern, in der Altenpflege mal und in der Reha-Klinik. Und ich kann mir da zwar auch relativ viel vorstellen, was ich machen würde, also A, was mich interessiert, B, weil ich halt auch ja, gerne aktiv helfe. Aber Sterbebegleitung, ich glaube, da, das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld.
Also
Na, wie war das?
privat und Beruf muss man da auch unterscheiden. Wo ich privat vielleicht Schwierigkeiten habe, damit umzugehen, hat mir das aber auf der anderen Seite in meinem Beruf sehr weitergeholfen, damit umzugehen, ne? Also ganz, ganz unterschiedlich. Ja, und nach ein paar Jahren habe ich dann aber gemerkt, ich glaube so 5, 6 Jahre waren das, habe ich dann aber gemerkt, puh, jetzt mit dem psychisch Kranken so langsam geht mir dann doch die Luft aus, das auszuhalten, ne? Und ich hatte dann zwischendurch auch wieder eine etwas stärkere depressive Phase ausgelöst durch eine Trennung von einem Partner. Und da habe ich eben gemerkt, puh, also jetzt geht mir der Saft aus. Da war ich auch für ein halbes Jahr arbeitsunfähig und war auch insgesamt 3 Monate ambulant in der Tagesklinik für psychisch Kranke. Also habe dann auch mal auf der anderen Seite gestanden, ne? War dann eben als Patientin dort. Ja, und hab da so ziemlich die dunkelste Phase meines Lebens gehabt in diesen 3 Monaten. Genau.
Die hattest du da, nicht vorher in der Kindheit oder der Jugend. Die kam dann erst nach hinten raus, Trennung und dann
Genau,
ging so weiter und
richtig.
so fort.
Also, genau, in meiner
Entschuldigung.
K ja.
Die dunkelste Phase heißt, klar, das hatte ich jetzt mit am schwersten erwischt, aber war das dann auch der Punkt, wo du dann in die absolute Aufarbeitung gehen musstest und wie kann ich mir das vorstellen?
Also die Aufarbeitung, die ist ja schon teilweise die ganzen Jahre vorher bei meiner ersten Therapeutin erfolgt, ne? Und ich dachte auch, deswegen hat mich das auch so kalt erwischt. In meiner Kindheit ging es mir eigentlich so an sich ganz gut. Da haben halt diese ganzen Trauma stattgefunden. In meiner Jugend ging es mir dann immer schlechter, weil ich halt viele Sachen hinterfragt habe und gemerkt habe, oh, irgendwas ist da gar nicht richtig bei mir und bei meiner Familie. Und dann als Erwachsener, so Mitte 20, dachte ich eigentlich, okay, jetzt hast du das Schlimmste überwunden und jetzt geht es dir so ganz gut und jetzt baust du so dein Leben auf. Und ich habe mich eben sehr an diesen einen Partner, ja, geklammert. Ne? Stichwort Borderline. Und als der mich dann eben verlassen hat, also er hatte mich verlassen, da ist für mich in dem Moment meine komplette Welt, die ich mir mühsam aufgebaut hatte. Ne? Ich habe ja Jahre der Therapie schon hinter mir gehabt, ne? Und dachte so, jetzt führe ich das Leben, was ich führen möchte. Und dann verlässt er mich und dann ist diese ganze Welt vor meinen Augen zusammengebrochen. Ich hatte dann auch eine mittelschwere bis schwere Depression. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen durchgeweint. Jetzt denkt man sich vielleicht, naja, durchgeweint, komm, die wird schon nicht den ganzen Tag geweint haben. Doch, ich habe den ganzen Tag geweint. Ich bin abends weinend eingeschlafen und morgens bin ich aufgewacht und habe wieder geweint. Also so war das tatsächlich 2 Wochen lang, ne? Ich habe kaum was gegessen zu der Zeit. Also da war ich wirklich in einer ganz, ganz, ganz tiefen Depression drin. Und da haben mir dann meine Haustiere rausgeholfen, die ich ja trotzdem noch versorgen musste. Das war für mich dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach trotzdem gebraucht zu werden. Ich habe mich dann zwar nicht mehr um mich gekümmert, aber ich hatte meine Haustiere, um die ich mich kümmern musste. Ja, die wären ja ohne mich verhungert. Und das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir, ja, der mich sozusagen am Leben gehalten hat, ja.
Habe ich da einen Haken am Leben gehalten? Wie war das denn bei dir mit dem Thema Suizid, Suizidgefahr? Bestand die denn mal zu irgendeinem Zeitpunkt oder bist du davon verschont geblieben?
Die bestand zu genau 2 Zeitpunkten in meiner Jugendzeit. Einmal, als ich 15 war und einmal, als ich ungefähr 19 war. Da war ich noch in der Schule, in der Oberstufe. Ich habe dann mit 19 mein Abitur gemacht und wurde ja, wie gesagt, gemobbt in der Schule auch. Und da war so der Punkt, wo ich dachte, okay, dieses Leben möchte ich so nicht führen. Und habe dann auch einen Suizidversuch tatsächlich abgebrochen und hatte dann, wie gesagt, diese wundervolle Therapeutin, die mir da rausgeholfen hat. Also alleine hätte ich das nicht geschafft. Kann ich definitiv mit Brief und Siegel sagen.
Ja,
Wobei,
stelle ich mir schwierig vor. Dank an diese Frau, dass sie da so eingreifen kann, dass sie das verstanden
ja,
hat. Ja.
genau. Und dann, wie gesagt, war mein Leben soweit, ja, stabil. Ich habe mich stabil gefühlt. Dann hatte mein Partner mich verlassen. Dann ist, wie gesagt, diese Welt zusammengebrochen. Und dann war ich noch mal in so einem richtig, richtig tiefen, dunklen Loch. Ich habe keine Zukunft gesehen. Ich wusste nicht, wie mein Leben weitergehen sollte. Hatte zu dem Zeitpunkt aber keine Suizidgedanken, interessanterweise, weil ich ja schon so viele Jahre der Therapie und so weiter da auch schon hinter mir hatte und genau wusste, okay, es geht irgendwie weiter. Ich sehe es zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber ich weiß, es wird irgendwie weitergehen und es ging dann auch weiter.
Oh, das ist ganz schön viel, 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 viel Tobak.
Ja, auf jeden
Wie
Fall.
lange ist denn diese dunkelste Phase von dir? Wie weit liegt die zurück? Wie viele Jahre?
Die war 2015.
2015, also bald 10 Jahre.
Das war Anfang 2015, genau.
Gut, wir können das ja vorwegnehmen. Dein Leben läuft aber jetzt, du hast die Kurve gekriegt, also privat, beruflich, familiär, und dein Leben läuft in, das klingt jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, in geordneten Bahnen, aber du bist zufrieden?
Zufrieden ja, aber geordnete Bahn ja und nein. Also ich bin jetzt seit einiger Zeit schon aus dem Beruf draußen wegen meiner kleinen Kinder. Also privat läuft es von daher eigentlich ganz gut. Ich lebe auch, wie gesagt, wieder mit meinen Großeltern in einem Haus, aber in getrennten Wohnungen, was ganz, ganz wichtig ist,
Ganz
da auch
richtig.
diese,
Ja.
ja, das ist enorm wichtig, diese Distanz da einfach zu schaffen. Ich möchte schon für meine Großeltern da sein. Mein Opa, der ist jetzt pflegebedürftig, ne? Da bin ich die Vertretungsbetreuerin, ne? Habe da also die Hand auch drin in diesen ganzen Bürokratiegeschichten. Und das ist schon für mich wichtig, für meine Großeltern da zu sein, aber trotzdem diese Distanz zu haben gleichzeitig. Na, weil ich bis heute, wie gesagt, zu meinen Großeltern dieses doch sehr, ja, ambivalente Verhältnis habe. Also wir haben schon ein besseres Verhältnis als zu meiner Jugendzeit. Da ging es sehr heiß her zwischen uns, aber ja, so wirklich. Das hört sich jetzt ganz gemein, aber so wirklich mögen tun wir uns nicht. Und der Kontakt besteht eigentlich vor allem durch meine Kinder eben.
Ja gut, ich sag mal so, du bist da jetzt in dem Augenblick, wo deine Großeltern dich brauchen.
Genau.
Aber die Trennung, dass jetzt klar Schiff ist, zwischen dem, was zwischen deinem Leben, zwischen ihrem Leben und sich nicht das wiederholt, auch nicht ansatzweise, was früher für dich viele Jahre lang der Fall gewesen ist. Auch dieser goldene Käfig, das ist natürlich nicht mehr der Fall, auch nicht umgekehrt gespiegelt. Ihr habt so schon einen getrennt, trotzdem halt die Nähe. Und du passt jetzt ein bisschen auf sie auf im Alter.
Genau. Was gar
Und
nicht so schwierig ist, diese Trennung wirklich einzuhalten, weil man ja doch räumlich dennoch sehr nah ist. Und ich bin mit meinen Kindern fast täglich bei meinen Großeltern in der Wohnung, damit die eben auch noch was von ihren Urenkeln haben und ihre Urenkel was von ihnen, ne, solange sie da sind. Und da ist es gar nicht so einfach, dann auch in Erziehungsfragen und so, dann da wirklich einer Meinung zu sein. Also da gibt es schon auch immer noch mal Konfliktpotenzial. Aber es bewegt sich auf einem ganz anderen Level, auf einem viel harmloseren Level als früher, ganz klar.
Ganz klar. Und du bist dann natürlich auch nicht in dieser Abhängigkeit, nach dem Motto, ich wohne jetzt hier und muss mehr oder weniger schlucken, was hier passiert. Ist ja natürlich was ganz anderes, ist ja mehr oder weniger auch eine freiwillige Geschichte und man hat sich arrangiert.
Genau, es ist absolut eine freiwillige Geschichte, wobei meine Mutter als Matriarchin der Familie halt einfach immer noch so ein bisschen die Oberhand hat über Haus und Garten und Hof. Also das ist schon auch die Wahrheit, ja. Diese Macht lässt sie sich dann auch nicht nehmen und wir lassen sie dann auch in den meisten Fällen gewähren, weil das einfach ihr, dieses Haus und der Garten hier und alles, das ist einfach ihr Lebenswerk, ja. Und ja, aber das, wie gesagt, es birgt schon durchaus Konfliktpotenzial und immer mal wieder frage ich mich auch, okay, warum lebe ich hier eigentlich? Die Frage kommt schon auch immer mal wieder auf, aber ja, es ist, wie es ist.
Gut, kommen wir mal. Wir waren jetzt in der Vergangenheit. Wie hat sich was entwickelt? Wir waren jetzt über diese ganzen diversen Ursachen, über die Schritte in der Gegenwart. Wie sieht denn für dich die Zukunft aus? Leben mit
Ja,
Depressionen,
Leben mit
wie
Depression, ja.
funktioniert das?
Ja, also um ganz ehrlich zu sein, stecke ich ja momentan sogar auch wieder in einer leichten Depression drin. Ausgelöst durch die Geburt meines ersten Kindes vor 3 Jahren. Also da habe ich momentan auch wieder so ein bisschen Arbeit vor mir. Ich war zwischendurch auch jetzt schon wieder in Behandlung, aber das hat mit dieser Therapeutin von der Chemie her und auch von der Entfernung her, da waren verschiedene Punkte, die haben einfach nicht gepasst. Und ich bin jetzt momentan auch wieder auf der Warteliste bei einer anderen Therapeutin, die ein bisschen mehr in der Nähe ist. Und ja, ich merke also, dass das Thema wird mich vermutlich für den Rest meiner Tage begleiten. Davon gehe ich fest aus, ohne das jetzt irgendwie heraufbeschwören zu wollen oder so, ja. Aber ich denke, ich werde mein Leben lang daran arbeiten müssen. Denn auch so eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist ja eine Störung der Persönlichkeit. Das ist ja keine Krankheit, die behandelt man und dann ist sie wieder weg, ja. Sondern das ist ein ganz, ganz, ganz langes Thema, diese Angst vor dem Verlassenwerden, ne? Ich bin jetzt momentan auch zum Beispiel abhängig von meinem Mann letztendlich, ja. Ich bin zwar jetzt nicht mehr abhängig von meinen Eltern, dafür jetzt von meinem Mann. Also rein finanziell betrachtet, ne, weil ich halt eben jetzt gerade im Moment noch die kleinen Kinder zu Hause habe. Ne, und die Zukunft, die sieht für mich so aus, dass ich weiterhin in Therapie gehen werde, obwohl ich das zuerst gar nicht wollte, tatsächlich, weil ich wollte nicht das Gefühl haben, immer die zu sein, die schwach ist und die Hilfe braucht und bei jedem kleinen psychischen Wehwehchen in Anführungszeichen dann gleich zum Therapeuten rennt. Aber ich habe dann auf der anderen Seite gemerkt, ohne geht es einfach irgendwie dann doch nicht, weil da in meinem Leben so enorm viel passiert ist, schon in so jungen Jahren. Das geht, wie man hier bei uns sagt, das geht auf keine Kuhhaut. Ja, also da ist einfach noch so viel, was aufzuarbeiten ist und was ich jetzt auch beim Großziehen meiner Kinder immer wieder merke, dass diese Themen immer mal wieder hochkommen. Na, also gerade meine Kinder haben da noch mal viel, viel, viel bei mir aufgewühlt und das ist, denke ich, auch der Grund, warum ich wieder seit 3 Jahren, wie gesagt, in so einer leichten Depression drin bin auch. Na, ich funktioniere, ich bin für meine Kinder da, alles gut, aber ich merke, ich funktioniere nicht so, ich kann nicht so das leisten, was ich gerne leisten würde. Na, und da ist, bitte?
Was würdest du denn jemandem empfehlen, der oder die jetzt das Gefühl hat, das sind so ein paar Punkte, die sie jetzt angesprochen hat, die bei mir eigentlich auch zutreffen. Was kann ich tun?
In
Therapie auf jeden Fall. Erstmal eine Arztaussuchung,
jedem
Therapie.
Fall, genau, also dazu würde ich immer raten, das muss gar nicht die Therapie mit Medikamenten sein, die habe ich zwischendurch auch genommen in Form von Antidepressiva, Benzodiazepinen, also so, ne, ruhigstellende Mittel, so ein bisschen. Das müssen gar nicht unbedingt Medikamente sein, aber sich in jedem Fall, gerade bei Suizidgedanken, nicht warten, ob es besser wird oder so, gerade bei Suizidgedanken wirklich so schnell wie möglich Kontakt aufnehmen zu einem Therapeuten. Die können auch Notfall-Sprechstunden anbieten. Also wenn jemand wirklich in einem ganz tiefen Loch steckt, hat Suizidgedanken, da kann man auch kurzfristig wirklich zu einem Therapeuten gehen im Notfall, ne? Für eine, ich sag mal, längerfristig ausgelegte Therapie wie jetzt bei mir. Da muss man natürlich eine Weile auf der Warteliste stehen. Das ist einfach so, ja. Aber kurzfristig geht sowas durchaus. Also das ist das eine, die Therapie suchen, sich Freunden, Verwandten anvertrauen. Das war bei mir zum Beispiel ja gar nicht der Fall. Meine Familie hat zum einen meine Depression gar nicht wahrhaben wollen, geschweige denn mich dahingehend unterstützt. Also da hatte ich, wie gesagt, diese wundervolle Therapeutin, die mich da so ein bisschen am Haarschopf aus dem Sumpf rausgezogen hat. Aber dennoch Freunden, Familien anvertrauen und ja, das ist ganz schwierig, da was zu raten, weil jeder Mensch ja doch so anders ist. Mir zum
Ja,
Beispiel hat ja auch
ich glaube, aber
mein
den Kernpunkt hast du ja schon gesagt gehabt.
genau.
Also nicht versuchen, das Ganze irgendwie meinen Eingang hinzubekommen nach dem Motto, ich pack das
Nein,
schon, ich bin ja eine
nein.
starke Persönlichkeit. Der springende Punkt ist immer erstmal Hilfe holen und Hilfe
Genau.
auch zulassen. Viele lassen ja die Hilfe gar nicht
Genau.
erst zu. Na,
Und
also
sich
nach.
auch gar nicht schwach fühlen, das ist Blödsinn. Das habe ich ja zwischendurch gedacht, oh, warum bin ich so schwach? Warum kriege ich das nicht allein hin? Das ist vollkommener Quatsch.
Vollkommener Quatsch.
Eine
Das ist
Depression.
aber auch, glaube ich, auch ein Gesellschaftsding. Ich glaube,
Ja.
In anderen Kulturen, in Amerika zum Beispiel, hat man ja diese Probleme nicht, dass man sagt, man geht jetzt mal zum Therapeuten. Hier bei uns ist es halt gleich der Nimbus, ich gehe zum Therapeuten, also habe ich halt irgendein Problem, in Anführungszeichen, oder ein größeres Problem, weil man das, und das wird auch in der Gesellschaft immer so gesehen, wer zum Therapeuten geht,
Ja, der
da ist
ist
eine Baustelle, eine
irgendwie
größere, ne?
genau, ja. Und was ich, ein Beispiel, was ich gerne anbringen möchte, wenn jemand einen Schlaganfall hat, ne, das findet ja im Gehirn statt, der Schlaganfall. Und dann kann es ja sein, dass derjenige zum Beispiel einseitig gelähmt ist, kann Arm und Bein nicht mehr bewegen. Und da würde auch niemand auf die Idee kommen, hinzugehen, zu sagen,
Nein.
hier, dein Arm und dein Bein sind doch vollkommen in Ordnung, steh auf und lauf.
Tu
Also
nicht
würde
so.
niemand, niemand
Stell
zu
dich
einem,
nicht
Sch
so an,
genau,
genau.
stell dich nicht so an, steh auf aus deinem Rollstuhl und geh. Das würde niemand machen. Und das ist ja auch eine Schädigung im Gehirn. Ja, und eine Depression findet ja auch im Gehirn statt, in der Psyche. Da kann die Gehirnchemie auch durcheinander sein. Also das lässt sich ja heutzutage auch alles nachweisen. Das ist keine eingebildete Erkrankung, sondern das ist tatsächlich eine Erkrankung der Psyche, die tatsächlich da ist. Das kann man nicht einfach so abschütteln.
Vielleicht erklärt das aber auch, vielleicht kommt das ja auch so ein bisschen aus unserer Vergangenheit, dass wir da halt so ein bisschen Probleme haben, solche Krankheiten halt zuzugeben, beziehungsweise zu sagen, ich habe da ein Thema, da muss mal einer drüber gucken, der ein bisschen mehr Ahnung hat als ich oder als das Internet. In Amerika zum Beispiel ist es ja so, dass die Zahl der Therapeuten für solche Themen ja um ein Vielfaches größer ist und dass es da auch, ich will nicht sagen, dazugehört, wie jetzt der Gang zum Hausarzt, aber man ist da wesentlich häufiger und selbstverständlicher und wird auch nicht irgendwie schief von der Seite angeguckt. Ja,
Ja, hier
das ist
auf dem
was ganz
Land hat
anderes.
man Wartezeiten von teilweise über einem Jahr. Wie gesagt, außer in Notfällen, aber in den meisten Fällen hat man eine Wartezeit von, ja, von einem Jahr oder länger sogar.
Unglaublich. Und das ist
Das ist
momentan ja nicht besser
unglaublich.
geworden.
Richtig, man muss ja irgendwie diese Zeit bis dahin auch irgendwie überbrücken, ja. Also das
Unglaublich,
ist gar nicht so einfach. Deswegen mein Rat auch, sich Freunden und Familien anvertrauen. Das sind natürlich keine Therapeuten, sollen sie auch gar nicht sein. Und deswegen auch an dieser Stelle mein Rat für die Freunde und die Familienangehörigen: Versucht nicht, denjenigen zu therapieren. Das könnt ihr nicht. Das ist gar nicht euer Job. Und viele haben mich auch schon gefragt: Ja, aber was kann ich denn machen? Ne? Einfach da sein. Einfach da sein und ganz, ganz wichtig, den Menschen nicht aufgeben. Jemand, der in der Depression ist, der schlägt 1000 Einladungen gefühlt in den Wind. Der hat keine Lust, zu einer Familienfeier zu gehen oder auf ein Konzert oder sonst was. Der verkriecht sich ganz oft in seinem Loch. So war es jedenfalls bei mir. Und ich hatte eben niemanden, der mich da, außer meiner Therapeutin, wie gesagt, der mich da so wirklich rausgeholt hat. Und trotzdem immer wieder kleine Angebote machen, dranbleiben, nicht aufdringlich, nicht fordernd, nicht, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Der schlimmste Satz, den man sagen kann, reiß dich doch mal zusammen, das kann der Depressionskranke nicht. Aber immer wieder, ja, den Menschen nicht aufgeben, dranbleiben, da bleiben, solange es einem selbst gut geht. Ne? Immer unter dieser Prämisse, denn mitunter können ja auch Freunde und Angehörige ganz schön unter einer Depression leiden.
Also, das war jetzt nicht abgesprochen, aber du hast mir auch vorher gesagt gehabt, du hast noch nie in einem Podcast gesprochen. Das ist jetzt
Nein.
für mich auch heute die große Premiere, aber du hast denn das Schlusswort, die Zusammenfassung und den Rat noch für die Zuschauer, Zuhörer so genial hingekriegt, als ob du das schon seit Jahren machen würdest. Klasse,
Ich
Hut ab.
habe das auch schon seit Tagen in Selbstgesprächen geübt, muss ich dazu sagen.
Prima.
Ja,
Gut.
genau.
Also. Haben wir
Ja,
noch
also
einen Punkt, auf den wir hinweisen sollten?
genau,
Gibt's hier noch
den,
was?
ja, den, wie gesagt, den Menschen nicht aufgeben, immer unter der Prämisse, dass es einem selbst dabei gut geht. Denn wenn man versucht, einem, in Anführungszeichen, Kaputten zu helfen und geht dabei selbst kaputt, dann hat man zwei Kaputte. Ne? Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Ja, muss ich mal nachgucken. Wie heißt du doch? Lina. Vielen, vielen Dank, Lina, für dieses
Sehr gerne.
Gespräch. War mehr als unterhaltsam, teilweise ganz schön schön deftig. Und ich danke dir dafür, dass du deine Geschichte mit uns hier und heute geteilt hast.
Sehr, sehr gerne.
Will jetzt nicht sagen bis zum nächsten Mal, aber ich meine, wir bleiben ja eh in Kontakt. Also,
Jawohl, machen wir.
das ist
Super, vielen Dank.
mach's gut. Ciao,
Mach's
ciao.
gut, ciao.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.